In Deutschland leben rund 90.000 Menschen mit dem HIV-Virus. Knapp 20% von ihnen sind Frauen. Sie stehen seltener im Fokus und selbst in vielen AIDS-Hilfen gibt es wenige Angebote speziell für die weibliche Zielgruppe. Warum das so ist und welche Themen HIV-positive Frauen beschäftigen, das besprechen wir heute mit Ulrike Sonnenberg-Schwan. Sie ist Geschäftsführerin des Frauengesundheitszentrums in München und Leiterin des dortigen Projekts Positive Frauen. Hallo Frau Sonnenberg-Schwan, schön, dass wir uns mal treffen. Ist ja Premiere für Sie im HIV-Inforadio. Das ist zum einen sehr schön, zum anderen für uns natürlich auch ein bisschen betrüblich, weil wir selber gemerkt haben, wie wenig das Thema Frauen uns selbst in dieser Sendung, unsere eigenen in den letzten Jahren beschäftigt haben, hat. Aber das wollen wir heute ändern. Endlich geht es mal um Frauen und HIV. Frau Sonnenberg-Schwan, warum sind denn Frauen in geringerem Maße von HIV betroffen als Männer? Ich habe es gerade gesagt, 20% etwa macht die Menge aus.
Ja, das trifft nur auf Deutschland zu. Tatsächlich, weltweit sind es 50% aller Menschen, die mit HIV leben, sind Frauen. Das heißt, dass in einigen Ländern auch deutlich mehr als die Hälfte der Menschen, die infiziert sind, Frauen sind. Ja, in Deutschland hängt das damit zusammen, dass die größte Gruppe der Menschen, die mit HIV leben, Männer sind, die Sex mit Männern haben. Und das ist natürlich so, dass sich in Gruppen, in denen Virus mehr verbreitet ist, auch mehr Menschen anstecken. Frauen kommen aus allen Bevölkerungsgruppen, mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten, sind also nicht so vergleichbar wie die, aber auch vielfältige Community von Männern, die Sex mit Männern haben. Und von daher sind die Infektionsrisiken geringer. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Insgesamt sind Frauen, kann man davon sprechen, dass sie biologisch gesehen durchaus empfänglicher sein können für eine HIV-Infektion. Und das spielt natürlich eine große Rolle in anderen Ländern, in denen die Infektion sehr weit verbreitet ist, wo sehr, sehr viele sehr junge Frauen infiziert sind, Afrika südlich der Sahara zum Beispiel, wo die Infektion ja überwiegend ganz junge Frauen ab 15 Jahren betrifft.
Sie haben von der Vielfältigkeit der Frauen gesprochen. Gibt es denn unter Ihnen bestimmte Gruppen, die besonders stark von HIV betroffen sind? Ähnlich wie Sie es gerade schon gesagt haben, der MSM-Gruppe bei den Männern. Wir bleiben mal in Deutschland.
Kann ich eigentlich nicht so sagen, weil die Lebenswelten der Frauen einfach so vielfältig sind. Also wir haben schon, also wenn wir uns die reinen Zahlen der Frauen anschauen, die mit HIV leben, dann hat ungefähr ein Drittel der Frauen einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen sind geflüchtete Frauen, vor allen Dingen aus Subsahara-Afrika, also aus Gegenden, in denen die HIV-Infektion sehr weit verbreitet ist unter Frauen. Da kann man aber jetzt nicht draus schließen, dass die HIV-Infektion bei geflüchteten Menschen sehr weit verbreitet ist. Aber das sind natürlich Frauen, die ganz besonderen Risiken ausgesetzt waren, von sexueller Gewalt über ja, Situationen in Bürgerkriegen, in denen sie Vergewaltigungen ausgesetzt waren, Frauenhandel und, sind auch zum Teil die Gründe. Aber ansonsten verteilt sich das tatsächlich auf alle Altersgruppen, Bevölkerungsschichten, wie auch immer.
Also das kann's nicht so. Das 80er-Jahre-Bild der Prostituierten, die besonders betroffen sind, gilt das?
Nein, das gilt überhaupt nicht. Das hat tatsächlich nie gegolten. Das hat sich aber total hartnäckig gehalten. Tatsächlich ist es so, dass die HIV-Infektion bei Sexarbeiterinnen ganz, ganz wenig verbreitet ist. Wir haben in den letzten Jahren einen Anstieg bei Menschen, die Drogen gebrauchen, auch bei heterosexuellen Männern und Frauen, aber die Zahlen sind so gering, da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt eine ganz große Gruppe, das ist total dramatisch. Und das ist eben auch das Problem, dass die Frauen so unterschiedlich, so vielfältig sind, man gar nicht sagen kann, das ist jetzt die Gruppe, auf die ich ganz besonders gut achten muss. Ne?
Dann kümmern wir uns mal um den medizinischen Aspekt zunächst. HIV hat viele Aspekte. Generell wissen wir ja, dass Medikamente bei Frauen oftmals anders wirken als bei Männern. Gibt es denn spezielle HIV-Präparate für Frauen?
Die gibt es tatsächlich nicht. Also wir wissen inzwischen, dass die HIV-Medikamente bei Frauen genauso gut wirken wie bei Männern. Also von der Effektivität her, der Wirksamkeit her, das heißt, die Virusbelastung im Blut unter die Nachweisgrenze zu bringen, da profitieren Männer genauso wie Frauen. Es gibt Unterschiede bei den Nebenwirkungen. Frauen haben zum Teil unterschiedliche andere Nebenwirkungen als Männer. Das wissen wir inzwischen aus sehr vielen medizinischen Bereichen. Das ist bei ganz vielen Erkrankungen so, die behandelt werden, dass es da spezifische Bedingungen gibt. Es gibt natürlich bei Frauen auch, wenn man dann schaut, Frauen nehmen zum Beispiel hormonelle Verhütungsmittel ein, da kann es Interaktionen geben mit manchen der HIV-Medikamente. Das hat eher damit zu tun, auch mit dem, so wie unser weiblicher Körper aufgebaut ist, wie der Stoffwechsel funktioniert. Es gibt Unterschiede, die leider oft überhaupt nicht beachtet werden. Es ist schon oft vorgekommen, dass Nebenwirkungen bei Frauen aufgetreten sind, die in den Studien noch gar nicht beobachtet wurden, sondern weil Studien werden in erster Linie an Männern durchgeführt, an dem Durchschnittsmann mit Durchschnittsgewicht. Das betrifft nicht nur HIV, sondern Herz-Kreislauf-Erkrankungen, viele andere Erkrankungen auch.
Bei Männern, die Sex mit Männern haben, hat ja die Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP, einen enormen Schwung in die Präventionslage gebracht. Das scheint mir bei Frauen nicht ganz angekommen zu sein, dieses Thema PrEP. Woran liegt das?
Das liegt in erster Linie daran, dass diese Information die Frauen eigentlich kaum erreicht. Wenn ich mir die Landschaft angucke, so die Präventionslandschaft, wer versucht, wen mit den Informationen über PrEP zu erreichen? AIDS-Hilfen, AIDS-Beratungsstellen richten sich da in erster Linie an Männer. Für Frauen ist das total schwierig. Ich höre immer wieder, naja, die Frauen können natürlich auch zu uns kommen. Aber es gibt kaum spezifische Informationen für Frauen. Also wenn wir da in den Frauennetzwerken nicht immer wieder versuchen würden, die Informationen zu verbreiten. Ich finde das unheimlich frustrierend. Die PrEP gibt es so lange schon, seit mehreren Jahren in Deutschland. Sie ist zugelassen. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten auch für Frauen ganz eindeutig, die in bestimmten, sag jetzt mal, Risikokonstellationen leben. Aber für eine Frau, die nach dieser Präventionsmethode sucht, ist der Weg, da Infos zu finden, unheimlich schwer. Und Frauen wollen nicht immer nur irgendwie mitgemeint werden. Wenn ich dann eine Broschüre habe, MSM, da spricht die Frauen nicht an, natürlich. Also ich meine, wieso sollen sie sich da gemeint fühlen?
Über die Defizite in den Institutionen reden wir gleich noch. Bleiben wir noch schnell bei der PrEP. Wenn die bei den Frauen nicht ankommt, haben sie denn Alternativen dazu? Gibt es denn andere Möglichkeiten der Prävention? Viele Frauen sind ja darauf angewiesen, die Prävention nicht dem Mann zu überlassen oder die Verhütung nicht dem Mann zu überlassen. Mhm. Welche Möglichkeiten hat Frau?
Ja, die gleichen Möglichkeiten erstmal wie Mann. Durch Kondome oder auch Frauenkondome, Femidome, wie oft gesagt wird, für den Vaginal- und den Analverkehr. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht sagen würden, ja, das ist dann, wenn die Frauen die Info über die PrEP schon nicht finden, dann ist das eine Alternative, weil es ist genau keine Alternative für Frauen, die ihren Schutz nicht verhandeln können. Frauen, die zum Beispiel in Abhängigkeitsverhältnissen leben, die es nicht durchsetzen können, dass beim Geschlechtsverkehr ein Kondom oder ein Femidom benutzt wird. Die haben die Alternative schlichtweg nicht. Es gibt weltweit gibt's eine Menge Forschung, da gibt es eine Menge Studien, um auch wirklich zu frauenfreundlichen Alternativen zu kommen. Zum Beispiel einen Ring, der aber noch in der Studienphase ist, der quasi gegen die HIV-Infektion schützt und gleichzeitig zum Beispiel als Verhütungsmittel wirkt. So ähnlich wie die meisten Frauen kennen den Verhütungsring oder Nuva-Ring, wie wir sagen. Solche Dinge sind in der Entwicklung oder auch eine Spritze. Aber bislang steht es halt noch nicht zur Verfügung und von daher, denke ich, müssen wir das ganz klar machen. Es gibt diese Möglichkeiten und es gibt auch die PrEP für Frauen. Wir können darüber sprechen, die wirken ein bisschen anders als bei Männern. Da gibt es ein paar Besonderheiten. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, immer wieder auch das Wissen, dass die auch die HIV-Therapie des Partners, der Partnerin vor Übertragung schützt. Also das ist auch ein Thema, das wir immer wieder betonen und immer wieder auch an die Frauen bringen müssen, weil viele wissen es schlichtweg einfach noch nicht in der allgemeinen Bevölkerung.
Ein besonderes Thema für Frauen ist natürlich die Schwangerschaft oder die Stillzeit. Viele fürchten da Komplikationen im Zusammenhang mit HIV. Ist denn diese Befürchtung berechtigt?
Weniger, also normalerweise eigentlich nicht. Man hat mal darüber gesprochen, dass vielleicht ein bisschen erhöhtes Frühgeburtlichkeitsrisiko besteht. Spricht man jetzt nicht mehr davon. Das hing damit zusammen, dass man früher die Kinder eben durch Kaiserschnitt auf die Welt geholt hat und das schon sehr früh, nämlich bevor die Wehen eingesetzt haben. Und dann hatte man auf einmal viele Kinder, die quasi formal Frühgeborene waren. Das ist heute nicht mehr. Frauen können heute, wenn die Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, die Behandlung effektiv funktioniert, dann können sie auf natürlichem Wege, durch eine vaginale Entbindung, ihr Kind bekommen. Eine HIV-Infektion verschlimmert auch nicht die Progression, nein, nicht umgekehrt, die Schwangerschaft. So, die Schwangerschaft verschlimmert auch nicht die Krankheitsprogression. Das hat man vor vielen Jahren befürchtet, dass man gesagt, Schwangerschaft ist eine Belastung für den weiblichen Körper und dann könnte das mit der HIV-Infektion schwierig werden. Aber das ist alles nicht so. Und die Medikamente werden durchgegeben, die Frauen vertragen die in der Regel gut. Da verschlimmert sich, also da besteht halt kein größeres Risiko, sich immer unter der Voraussetzung eben einer funktionierenden HIV-Therapie.
Richtig. Klar. Vor allen Dingen unter Frauen gibt es ja offenbar viele Late-Presenter, das sind Personen, deren HIV-Infektion erst sehr spät diagnostiziert wird, oft auch zu spät, bei einigen Menschen pro Jahr passiert das ja. Woran liegt's?
Boah, ja, das ist ein unheimlich, also es ist ein unheimlich wichtiges Thema, ein Thema, über das wir uns viele Gedanken machen. Das hängt damit zusammen, unter anderem, dass die HIV-Infektion eigentlich in Deutschland, auch in Europa, also diese Zahlen betreffen ganz Europa im Grunde genommen, kein weibliches Gesicht hat, dass Frauen wirklich übersehen werden. Also in Deutschland sind es inzwischen fast die Hälfte der Menschen, Hälfte der Frauen, die mit HIV diagnostiziert werden, werden in einem späten oder sehr späten Stadium diagnostiziert, europaweit sind es weit über 30% in ganz vielen Ländern, also zwischen mindestens einem Drittel und der Hälfte.
Das heißt, es kann sein, dass Ärztinnen und Ärzte gar nicht auf die Idee kommen, bei Frauen überhaupt nach HIV zu suchen, wenn es ein Krankheitsbild vorliegt.
Genau, das höre ich immer wieder, das erlebe ich auch immer wieder in der Beratung. Also ich habe relativ viel zu tun mit Frauen, die ihre Diagnose erst sehr spät bekommen haben. Ein Grund ist, Frauen in einem Alter, ab einer, sag ich jetzt mal, Anfang 50, wird keine Sexualität mehr zugetraut. Die werden da überhaupt nicht mehr nachgefragt, wie sie ihre Sexualität leben, ob sie Risiken eingehen oder nicht. Also da wird schlichtweg nicht drüber gesprochen. Auch bei jüngeren Frauen ist das oft ein Riesenproblem. Das erlebe ich immer wieder hier in der Beratung über HIV und STI, dass Frauen kommen, die den, obwohl sie gesagt haben, dass sie Risikokontakte hatten, gut aufgeklärte Frauen, die sagen, ich weiß, dass ich Risiken eingegangen bin, ich möchte mich testen lassen, dass denen alles Mögliche angeboten wird, aber kein HIV-Test. Das ist natürlich wirklich, das ist ein totales Versäumnis. Es hat ein bisschen was auch damit zu tun, es gibt Indikatorerkrankungen, sagen wir, also Erkrankungen, bei denen ein Arzt oder eine Ärztin mal ein bisschen genauer hinschauen sollte, ob man vielleicht dem Patienten oder der Patientin einen HIV-Test empfiehlt. Zum Beispiel, also wenn eine junge Frau kommt mit einer Gürtelrose, Beispiel. Oder HPV-Infektionen oder häufige andere sexuell übertragbare Infektionen, wie zum Beispiel Chlamydien. Da wirklich auch mal nachzufragen. Aber oft ist es ja so, die meisten sexuell übertragbaren Infektionen machen in vielen Fällen keine Symptome. Das heißt, die Frauen kommen nicht auf die Idee, dass da irgendetwas sein könnte und die Ärzte und Ärztinnen schon überhaupt nicht. Und das Gespräch über Sexualität sollte immer mit dazugehören. Und wir haben hier Frauen, die wirklich mit fast keinen Helferzellzahlen und schweren Erkrankungen irgendwann in der Klinik aufgeschlagen sind, es gerade noch mal geschafft haben zu überleben. Und was das Perfide daran ist, ist, dass dann ja möglicherweise auch die Behandlung nicht mehr so effektiv funktioniert. Na, die besten Chancen habe ich, wenn die Infektion früh erkannt wird und ich gleich behandelt werde. Und ich muss sagen, persönlich, also ich arbeite jetzt seit 34 Jahren im HIV-Bereich, mich macht das wütend. Mich macht es traurig, das sind verpasste Chancen und es wirkt sich auch noch aus jetzt in der Corona-Pandemie, weil, wie wir gelernt haben, wenn einmal mein Immunsystem auf so einem, also so schwach war, man spricht da von dem Nadir, der geringsten Anzahl der Helferzellen, die man jemals hatte, dann ist möglicherweise auch das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf erhöht. Man könnte so viel verhindern, wenn man hinschauen würde. Und wir versuchen auch ganz viel, auch die Deutsche AIDS-Hilfe, um diese Information zu verbreiten. Aber da gibt es hartnäckige, ja, schwarze Flecken. Ich weiß es auch nicht.
Blinde Flecken.
Ja, blinde genau. Flecken, genau.
Jetzt hat HIV ja nicht nur einen medizinischen, sondern auch als sexuell übertragbare Krankheit mit seiner Geschichte, die auch dahinter steckt, einen psychologischen Aspekt. Es gibt die Stigmatisierung von HIV-Positiven. Leiden denn Frauen anders oder gar mehr unter dem Stigma HIV, als das Männer tun?
Ja, von allen Erfahrungen her, die ich habe, schon. Das hat viel damit zu tun, dass Frauen sehr viel vereinzelter leben. Es gibt keine Community mit Treffpunkten oder so, wo sie sich aufgehoben fühlen würden oder wo die Wahrscheinlichkeit groß wäre, dass sie andere Menschen kennenlernen, denen es auch so geht. Das heißt, Frauen haben ganz oft das Gefühl, da bin ich jetzt ganz alleine in dieser Situation. Da gibt es in meiner Umgebung überhaupt niemanden, den das auch betrifft. Manchmal sind dann oder oft auch Kinder da, wo Frauen dann auch denken, okay, wenn ich darüber rede, was passiert dann mit meinen Kindern, wenn das bekannt wird? Und wir erleben schon, dass Frauen da häufiger, also auch die große Studie Positive Stimmen der Deutschen AIDS-Hilfe, diese große Befragung hat das immer wieder deutlich gemacht, dass Frauen da häufiger unter Diskriminierungserfahrungen leiden, also tatsächlicher oder auch befürchteter Diskriminierung. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass viele Frauen auch dazu neigen, sich selbst zu stigmatisieren, weil das eben, sie erleben sich als nicht normal, als Ausnahme und werden manchmal eben auch so behandelt, sie in Vorwürfe gemacht werden, so, wo hast du dich denn infiziert und bist da wohl über die Dörfer gegangen, und das ist immer noch nicht aus den Köpfen der Allgemeinbevölkerung rauszukriegen. Und wenn Frauen erleben, dass sie mit solchen Vorurteilen, dass man ihnen mit solchen Vorurteilen gegenübertritt, das ist natürlich schwierig. Und tatsächlich haben wir die Ausgrenzungserfahrungen, die Männer wie Frauen machen, im medizinischen System, in den Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Reha-Kliniken, überall, aber auch so in einem ganz privaten Umfeld von Frauen, von Müttern, in Kindergärten, in Schulen, im Freundeskreis. Zum Glück gibt es immer mehr Frauen, die sich so empowered fühlen, dass sie ihr Gesicht zeigen. Aber das ist ein sehr, sehr weiter Weg und erfordert unheimlich viel Mut und Unterstützung. Und da hilft es nicht, wenn Land auf, Land ab Beratungsstellen sich überwiegend an Männer wenden.
So. Da sind wir genau bei dem Punkt. In AIDS-Hilfen begegnen wir von Anfang an, seit den 80er Jahren, vielen Frauen als Freundinnen, als Begleiterinnen, als Helferinnen selbstverständlich. Aber Frauen als Betroffene und auch als Zielgruppe innerhalb einer Institution, die wurden nicht so sehr wahrgenommen. Das hat gedauert. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ach, das betrifft nicht nur die Münchner AIDS-Hilfe, aber ich mag auch mal die Fahne der Münchner AIDS-Hilfe ein bisschen hochhalten.
Sehr gerne.
Also ich habe selber als Ehrenamtliche in der Münchner AIDS-Hilfe angefangen, 1987. Und das Thema Frauen war da schon auch auf dem Schirm. Damals waren, also gab es allerdings auch noch wenig Frauen. Es hat aber immer schon auch mal Angebote gegeben. Also das ist nicht so, dass Frauen gar nicht angesprochen wurden. Aber viele Jahre war es so, dass, es ist heute nicht mehr so, dass, wenn ich daran denke, es war manchmal schwierig, die Münchner AIDS-Hilfe zu betreten, nicht nur die Münchner, weil überall nackte Männer hingen. So, das war für Frauen natürlich total schwierig, da mit ihrem Kind auf dem Arm da reinzugehen. Die haben sich einfach unwohl gefühlt. Das hat sich total geändert, dieses Bild. Trotzdem, und es kommen ja auch immer wieder Frauen auch zur Beratung, es kommen Frauen zum Checkpoint, zu den Testangeboten, was allerdings manchmal weniger damit zu tun hat, dass die Frauen direkt angesprochen werden, sondern dass Frauen eben irgendwie diese Information gefunden haben. Da kann doch ein bisschen mehr passieren. Es hat allerdings auch ganz früh eine Arbeitsteilung gegeben zwischen der Münchner AIDS-Hilfe und dem Frauengesundheitszentrum. Also unser Projekt Positive Frauen gibt es jetzt seit 27 Jahren. Und in den Anfangsjahren weil es eben so wenige Frauen gab, haben wir uns da die Arbeit auch ein bisschen aufgeteilt, dass wir gesagt haben, also die Frauen, hier haben wir immer noch eine Selbsthilfegruppe positiver Frauen, Gruppenangebote für Frauen machen wir hier. Ja, und haben da auch zum Beispiel im Arbeitskreis Frauen und AIDS, den es lange Zeit gab, immer gut zusammengearbeitet. Das hat zum Teil wirklich auch Sinn gemacht. Jetzt sieht es natürlich anders aus, es sind viel mehr Frauen geworden. Und da finden Frauen leider immer noch nicht wirklich ihren Weg. Was anderes sind Angebote für geflüchtete Frauen, die ja auch bei der Münchner AIDS-Hilfe laufen. Ich weiß nicht, ob es ganz speziell ist für geflüchtete Frauen oder für geflüchtete Menschen.
Für geflüchtete Menschen. Für geflüchtete Menschen. Die in erster Linie übrigens Frauen sind bei uns.
Ja, genau, so ist ja auch. Der Anteil ist ja einfach von den Gruppen bedingt her höher, auch bei den Frauen.
Was muss sich denn generell tun, um Frauen den Zugang zu einer vernünftigen Beratung oder das Leben mit HIV zu erleichtern?
Frauen direkt ansprechen. Also schon in der Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit Frauen ansprechen und nicht immer so zu tun, als wären Frauen irgendwie mitgemeint. Also wenn ich mir zum Beispiel dieses tolle Projekt angucke, Sam Health, an dem Frauen teilnehmen sollen, ganz tolle Methode im Grunde genommen, also ein ganz tolles Projekt im Grunde genommen. Und es nehmen auch relativ viele Frauen daran teil, aber das ist so umständlich, an die Informationen zu kommen, weil die gesamte Bebilderung, die gesamte Betextung richtet sich an Männer. So langsam kommen die AIDS-Hilfen auch dahin, und ich denke, da ist München ein Vorreiter, sich an Transfrauen, Transmänner, inter, queere Menschen zu wenden. Cis-Frauen fallen da hinten über. Ich brauche nicht diskriminierende, nicht stigmatisierende Bilder, Texte, Anstrengungen, auch Menschen mit Fluchthintergrund zu erreichen, mich wirklich zu vernetzen, auch mit den entsprechenden Frauenberatungsstellen von FGM über was weiß ich. Also ich denke, das ist eine Aufgabe immer noch für AIDS-Hilfen und AIDS-Beratungsstellen, ob nun städtische oder ländliche. Einige machen es inzwischen und das hat eine Auswirkung.
Frau Sonnenberg-Spahn, herzlichen Dank. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir hätten noch viel mehr sprechen können, aber ich glaube, wir haben so einen Galopp über alle Themen gemacht, die zu diesem Thema HIV und Frauen wichtig sind. Wer Unterstützung sucht, wer Beratung sucht, wendet sich natürlich ans Frauengesundheitszentrum. Ich möchte auch die Münchner AIDS-Hilfe da nicht unten durchfahren lassen, auch für Frauen, selbstverständlich. Ich bedanke mich herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön, gerne.